Und wenn du jetzt aber sagst, okay, du nimmst jetzt noch die zweite Person, die sozusagen aus diesen vier Zeilen auch nochmal eine Fehlerquote von 4 macht, dann ist sozusagen 0,
dann hast du 8.
Coding Buddies, dein Podcast rund um Softwareentwicklung und aktueller Tech News. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur neuen Folge von den Coding Buddies. Ich bin dabei, der Fabi und natürlich der wunderbare Tino auch am Start. Tino, grüß dich.
Moin, moin.
Hey, können wir loslegen, können wir starten. Neue Folge, neues Glück.
Ja, ich habe mir überlegt, wir haben ja eine Folge gemacht über unseren Arbeitsalltag, wie der so aussieht und haben ja dabei erwähnt, dass wir mit Pair-Programming arbeiten, also quasi das Prinzip des Pair-Programming nutzen und haben da auch Nachfragen bekommen, wie das denn so genau aussieht und deswegen dachte ich mir, lass uns doch da einfach mal entspannt heute drüber reden. Ich meine, du als alter Pair-Programming-Guru hast doch da bestimmt eine Menge zu sagen, oder?
Ich mache alles nur noch im Pair.
Genau. Ja, deswegen würde ich sagen, lass uns doch einfach mal anfangen, nochmal kurz zu erklären, was das eigentlich bedeutet.
Ja.
Möchtest du das übernehmen?
Ja, sehr gerne. Genau, also Pair-Programming ist ja im Endeffekt, wie der Name schon so ein bisschen sagt, also man programmiert im Pair, also im Paar. Das heißt, du hast immer zwei Entwickler vor dem gleichen Code sitzen und zwar simultan. Also ob das jetzt remote ist oder vor Ort, im Endeffekt ist das Setting ungefähr so, dass auf einer Maschine gearbeitet wird. Und der Bildschirm wird geteilt, genauso wie die Tastatur und die Maus. Und mit Teilen meine ich, dass jeder zwar seine eigene Maus und seine eigene Tastatur und auch seinen eigenen Bildschirm hat, aber quasi die gleichen Mäuse bedient werden können, das gleiche über die Tastatur geschrieben werden kann, da wo der Cursor gerade steht zum Beispiel. Also als würden quasi zwei Leute genau auf einem Rechner arbeiten.
Genau, und das, weil du ja meinst, remote oder vor Ort. Also vor Ort ist es ja denn, dass man wirklich mit zwei Stühlen nebeneinander sitzt, ne, oder steht, je nachdem. Ist natürlich ergonomisch gut, auch mal zu stehen. und remote nutzt man dann halt verschiedene Desktop-Übertragungssoftware, sage ich mal, übers Netz. Ne?
Genau, aber so, dass du halt auch wirklich kompletten Zugriff hast auf den Desktop, sage ich jetzt mal. Ne? Also wirklich Full-Sharing und nicht einfach nur den Bildschirm sozusagen bildlich teilen.
Ja, kannst du da ein Tool empfehlen, wenn wir jetzt schon mal bei dem Thema sind? Kann man ja mal so in den Raum werfen.
Ich habe auf jeden Fall ganz gute Erfahrungen mit Drovio gemacht. Soll jetzt keine Werbung sein oder so.
aber Drovio ist wirklich cool, ja.
Genau, Drovio ist echt ganz gut. Aber es gibt, glaube ich, auch noch andere Tools, die halt auch einen ganz guten Job machen. Aber wie gesagt, mit dem Tool habe ich auf jeden Fall schon eine Menge Erfahrung gemacht und für gut befunden.
IDEs haben ja meistens auch eine Plug-in-Lösung dafür, ne? Also musste ich jetzt nur gerade so an IntelliJ und Code With Me denken.
Ja.
Also das ist so der Setup. Man sitzt quasi denn vor der gleichen Maschine, ob nur virtuell, remote oder halt wirklich im gleichen Büro, sage ich mal.
Genau.
Aber wieso macht man das denn? Also was steckt denn hinter dem Pair-Programming an sich?
Na, im Endeffekt ist es ja so, dass du, dadurch, dass du zu zweit auf den Code guckst, also vier Augen sehen mehr als zwei, sozusagen das Prinzip, Vier-Augen-Prinzip. Das kennt man ja auch manchmal so durch ein Code-Review. Beispielsweise, ne? Du kannst ja zum Beispiel ein Code Review machen und jetzt beim Pair Programming machst du quasi dieses Code Review permanent die ganze Zeit. Das nennt sich, glaube ich, Peer Review.
Weil quasi eine zweite Person immer mit drauf schaut auf den aktuellen Entwicklungsstand. Also es wird quasi live gecodet und gereviewt. Habe ich dich da richtig verstanden?
Genau, also du hast ja im Endeffekt immer dieses Reviewen dabei, weil du hast ja permanent vier Augen auf dem gleichen Code. Das heißt, einer schreibt den Code, du kannst ja nicht zusammen den Code schreiben, so, also einer bedient natürlich die Tastatur, können ja nicht beide gleichzeitig. Können sie schon, aber das wird dann ein ganz schöner Kauderwelsch, glaube ich.
Ja, es wird schwierig, ja.
Das heißt, es hat natürlich immer einer sozusagen, ist der den Code schreibt. Der heißt ursprünglich, oder den nennt man dann auch ganz gerne, nicht ursprünglich, aber den nennt man ganz gerne den Driver. Können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Und also da gibt es so verschiedene Rollenverteilung, sage ich jetzt mal, beim Pair-Programming. Ja. Genau, und der andere guckt halt immer mit drauf. Ne? Also deswegen hast du sozusagen dieses Reviewen, was du ja in, auch unter Umständen am Ende hast, von zum Beispiel von einem Commit oder so, das hast du sozusagen die ganze Zeit.
Ja.
Was jetzt der Vorteil dabei ist, auch zum Beispiel ist, wenn man das jetzt mal so ein bisschen in Zahlen belegen möchte, sagt man, dass ungefähr ein Entwickler, eine Entwicklerin ungefähr, ja, 4% Fehler macht. Das ist jetzt erstmal eine, sag ich mal, eine Zahl, die jetzt so im Raum steht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel dir mal überlegst, dass du, wenn du 100 Zeilen Code schreibst, du als Entwickler, ne, ja, dann sind ja bei einer Fehlerquote von 4% sind das ja 4 fehlerhafte Zeilen. So einfach mal in Zahlen, dass man das so ein bisschen verbildlichen kann, ne? Und wenn du jetzt aber sagst, okay, du nimmst jetzt noch die zweite Person, die sozusagen aus diesen 4 Zeilen auch nochmal eine Fehlerquote von 4 macht, dann ist sozusagen 0,
dann hast du 8.
Nein.
Sorry, der musste sein.
Ja, genau. Nee, nach dieser Rechnung auf jeden Fall. Nein, also sozusagen, du hast 4 fehlerhafte Zeilen auf 100 und der zweite hat sozusagen reduziert diese 100%, die diese 4 Zeilen ausmachen, auch nochmal auf 4% Fehler. Also hast du im Endeffekt, weiß ich nicht, kann ich gerade im Kopf nicht ausrechnen, ja, Prozent oder Zeilen halt fehlerhaft. Also die Anzahl oder die Fehlerquote wird drastisch reduziert dadurch. Und das ist sozusagen der Benefit.
Also kann man zusammengefasst sagen, dass die Codequalität dadurch enorm steigt.
Genau.
Weil, also ich sag mal, wenn ich jetzt weniger Fehler produziere, habe ich ja am Ende eine bessere Codequalität geschaffen.
Richtig.
Im Vorfeld schon.
Genau.
Ja, sehe ich auch so. Das ist auf jeden Fall eigentlich der große Pluspunkt dabei. Ja, aber wenn wir, dann müssen wir aber fairerweise auch mal so kritische Stimmen beleuchten dabei. Mhm. Es gibt ja auch viele, also kenne ich auch aus dem beruflichen Umfeld, die da nicht so überzeugt sind von, mhm, und zum Beispiel sagen, naja gut, die Entwickler könnten aber auch getrennt entwickeln,
ja,
ne, und schaffen ja dann, mal blöd gesagt, das Doppelte, wenn wir es jetzt mal einfach rechnen wollen, und danach reviewst du gegenseitig deinen Code, mhm, wenn alles fertig ist und nicht live sozusagen.
Ja.
Und sind halt der Meinung, dass das am Ende schneller besser ist.
Ja.
Also sowohl der Code besser ist oder zumindest gleich gut und es aber schneller geht. Wie stehst denn du dazu?
Naja, also ob der Code einer einzelnen Person jetzt genauso gut ist, würde ich einfach mal in Frage stellen. Also ich habe ja vorhin über diese Fehlerquote von 4% gesprochen. Sei jetzt mal dahingestellt, wie allgemeingültig diese Zahl ist. Allerdings sehen halt 4 Augen mehr als 2. Also mit der zweiten Person steigt die Wahrscheinlichkeit stark an, dass potenzielle Fehler der ersten Person entdeckt werden.
Ja, absolut.
Und der Knackpunkt ist ja, dass entstandene Fehler, und machen wir uns mal nichts vor, also es werden Bugs auftreten, so nach dem Motto, ja, jetzt konzentriere ich mich mal darauf, keine Rechtschreibfehler zu machen, so naja, und hinterher hast du trotzdem Rechtschreibfehler drin. ja, aber also diese entstandenen Fehler zu fixen, nehmen am Ende deutlich mehr Zeit in Anspruch als die Entwicklung des eigentlichen Codes. Hm. Und wenn man halt diese Fehler minimiert, spart man halt eben Zeit, allerdings hinten hinaus. Ne? Und das wird am Anfang eigentlich gern übersehen.
Ja, absolut. Ich glaube, was noch ein weiterer entscheidender Punkt ist dabei, den ich jedenfalls so sehe oder beziehungsweise dann entgegne bei so einer Diskussion, ist, klar, du kannst getrennt entwickeln, hast aber keinen Wissenstransfer an der Stelle. Das heißt, einer entwickelt meinetwegen seine Funktionalität A und der andere Funktionalität B und keiner weiß, was da passiert von dem anderen. Das heißt, du kriegst irgendwann im Worst Case echt viele Zeilen Code rübergekippt und musst die reviewen.
Ja.
Und weißt aber nicht, wie was entwickelt wurde. Das heißt, du guckst dir dann an, was wurde entwickelt, wie wurde es entwickelt und musst entscheiden, ob das korrekt ist.
Ja.
Und je nach Umfang ist es eigentlich schon fast garantiert, dass du dann Sachen übersiehst. Ja, da gibt es ja auch so Zitate oder sage ich mal, die so im Umlauf sind. Gib ein Review raus mit 10 Zeilen Code, der findet 3 Fehler und bei 100 Zeilen findet er 1, so nach dem Motto. Ne? Ja. Also das ist ja je weniger du fokussieren musst an Code, umso genauer kannst du dir ihn ja angucken. Und das ist ja nur menschlich, dass wenn du zeilenweise Code rübergekippt bekommst, ja, dass du da Sachen übersiehst. Und das, finde ich, spricht halt auch für dieses Zusammenarbeiten und das Live-Reviewen.
Ja. Ja, na klar, also du hast auf der einen Seite natürlich einen Wissenstransfer und steckst natürlich viel mehr drin, wie du meintest. Und auf der anderen Seite, wenn du jetzt zum Beispiel dieses Review machst, dann ist es natürlich, also man wird irgendwann faul. Ich kenne das ja von mir auch selber. Wenn man jetzt zum Beispiel, wenn jetzt irgendjemand ankam, so in der Vergangenheit und gesagt hat, ey, kannst du das mal reviewen? Wenn das irgendwie echt ein riesen Commit ist mit, was weiß ich, wie viele 100 Zeilen Code, mal ein bisschen übertrieben gesagt, dann hast du von vornherein schon gar keine Lust mehr. Also so, zumindest mir ging das so, dass ich mir dachte, so, boah, nee. Und meistens kommen die auch noch am Ende des Tages, wo du vielleicht noch ein bisschen unkonzentrierter bist. Und ja, dann hast du irgendwann den Salat.
Genau. Ja gut, aber jetzt ist ja die Frage, klingt ja in der Theorie alles ganz cool. Jetzt gibt es natürlich, wie du ja am Anfang schon meintest, zum Beispiel verschiedene Rollen oder verschiedene Strategien, wie man als Pair arbeiten kann. Weil du meintest, der eine ist meistens der sogenannte Driver. Mhm. Das ist ja das Driver-Navigator-Prinzip.
Ja, genau.
Du hast ja schon angefangen, das zu erklären. Der Driver ist im Endeffekt derjenige, der programmiert.
Ja.
Und im besten Falle erzählt er quasi beim Programmieren, was er denn als nächstes machen möchte oder macht. Also er äußert seine Gedanken. Beispielsweise, ich werde jetzt, einen Service implementieren, der auf die Datenbank zugreift.
Ja.
Für diese Funktionalität, die wir hier haben. Und damit der Navigator weiß, okay, in die Richtung geht das jetzt und guckt halt dementsprechend mit drauf. Und kann halt dementsprechend auch schon mitdenken und vielleicht Fehler erkennen oder Sachen umdesignen und halt einfach das zweite Paar Augen sein.
Richtig. Genau. Kannst natürlich auch nebenbei zum Beispiel bestimmte Fehler, also bestimmte Problemstellungen recherchieren und dann zuarbeiten zu der aktuellen Aufgabe. Das geht natürlich auch. Ist es übrigens, weil du das gerade gesagt hast, im Best Case oder so hattest du gerade gesagt, dass der Driver oder dann kommuniziert, was er tun möchte. Und ja. Beim Pair-Programming ist es essentiell, dass eigentlich viele Gedanken permanent geäußert werden. Also wenn du Pair-Programming machst, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass du eigentlich die ganze Zeit irgendwie quatscht. Du musst immer über...
Genau, also du musst immer, im Austausch sein.
Genau, du musst eigentlich im besten Fall immer genau das kommunizieren, was dir gerade durch den Kopf geht. Wie in so einem Escape Room, weißt du, wenn
du irgendwie du musst raus aus diesem Ding.
Wenn du irgendwann in so einem Escape Room bist und sagst, ja guck mal hier, da habe ich zwar irgendwas gefunden, aber ich sag's den anderen nicht.
Ich behalte es erstmal für mich.
Nee, deswegen, also.
Ja, nette Analogie.
Immer brabbeln.
Was halt auch spannend dabei ist, bei dieser ganzen Corona-Geschichte und Remote-Arbeiten, ist natürlich Pair-Programming, weil du meinst, dieser ständige Austausch, natürlich auch eine coole Arbeitsmethode, um diese soziale Komponente zu stärken, ne? Weil man halt zusammen, wirklich zusammenarbeitet, viel kommuniziert. Und ich finde, das ist halt auch ein absoluter Pluspunkt bei diesem ganzen, bei der ganzen Methode, ne? Wenn es jetzt darum geht, remote zusammenzuarbeiten.
Ja. Na, du, also es gab ja auch in der Corona-Zeit auch einige, die gesagt haben, ja gut, ich bin jetzt irgendwie zu Hause und ziemlich einsam. Habe ich in der Zeit zum Beispiel gar nicht so empfunden, weil ich halt permanent irgendwie immer im Pair-Programming war und eigentlich jeden Tag mit irgendwem gequatscht habe. Und da kommt auch noch dazu, dass momentan machen wir das, also Pair-Programming immer zu zweit, weil wir zu zweit an einer Anwendung arbeiten. In meinem vorherigen Team waren wir 6 Entwickler und da war es halt wirklich so, dass wir diese Pairs auch täglich getauscht haben, was auf jeden Fall auch an sich eine gute Sache ist, weil was du vorhin meintest auch mit dem Know-how-Tausch, ne? Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt beim Pairen, gerade wenn du halt diese Rotation innerhalb der Pairs machst, weil du halt immer mit wem anders zusammenarbeitest und immer neuen Input bekommst oder auch zum Beispiel selber Input weitergeben kannst an andere Personen, ne? Und damit ja. Kannst du dich natürlich auch, sag ich mal, super... Also kannst du super dein Wissen teilen, gerade wenn du jetzt zum Beispiel auch an irgendeiner Aufgabe arbeitest, wo du vielleicht gerade nicht so bewandert drin bist und dann kann vielleicht jemand dazukommen aus deinem Team, der sagt oder die sagt, je nachdem, ja gut, das kenne ich, das kann ich und lass uns das zusammen machen und dadurch würde ja zum Beispiel, wenn ich das nicht kann und du kannst das zum Beispiel, dann würde ich natürlich auch noch eine Menge lernen, wie das geht.
Oh. Ja, das stimmt. Also dieser, ja, der Wissenstransfer ist da halt einfach dann enorm, ne?
Genau.
Und dann ist halt auch, wenn einer mal krank ist oder im Urlaub ist, halt auch nicht das ganze Team aufgeschmissen, wenn es darum geht, an genau dieser Stelle des Programms, also der Software, weiterzuentwickeln. Weil das kennt man ja auch, dass gewisse Entwickler zum Beispiel ihren eigenen Teil haben, daran einzeln entwickeln, gehen in Urlaub oder sind krank und dann muss da irgendwas gefixt werden oder weiterentwickelt werden und keiner weiß, wie es geht. Das ist halt der absolute Worst Case.
Du reduzierst die sogenannten Heroes, ohne die es nicht mehr geht, ne?
Ja, genau.
Ja. Wichtiger Punkt.
Und das ist ja eine Methode, nach der wir ja auch arbeiten. Also das Driver-Navigator-Prinzip, aber nicht nur. Manchmal switchen wir ja auch die Methode in die sogenannte Ping-Pong-Methode, weil wir ja nicht nur zusammen pairen, sondern auch
Tischtennis-Spielen
arbeiten. Und Tischtennis spielen. Wir lieben Tischtennis. Ja gut, aber das ist ja Ping-Pong und Tischtennis. Ah, schwierig, ne? Nein, aber was ich sagen wollte, wir arbeiten ja auch test-driven.
Ja.
Und da ist ja die Ping-Pong-Variante eigentlich gar nicht so verkehrt. Magst du kurz erklären, wie wir das umsetzen?
Genau, also bei ganz kurz nochmal test-driven ist ja, du schreibst erst einen Test, dann implementierst du den. Das ist quasi genau der Punkt. Also wenn du diese Ping-Pong-Methode machst, dann kann quasi einer kann den Test schreiben und der andere implementiert das. Was halt auch witzig ist, weil im Endeffekt kann es dann dazu kommen, dass der Test vielleicht noch nicht ganz vollständig ist und das wird dann zum Beispiel von dem, der es dann, also von und einem von uns beiden beispielsweise, der das dann implementiert, kann dann sehen, ich weiß zum Beispiel, wie ich den Test grün kriege, ohne dass ich eigentlich die Implementierung mache, die wahrscheinlich gedacht ist. So, und dann kann man halt so ein bisschen das Ganze hin und her spielen und sagen so, ja gut, guck mal hier, dein Test ist grün. Und was jetzt? So, und dann kann natürlich der andere wieder sagen, ach du Scheiße, so, das wollte ich nicht. Kann noch einen Test dazu schreiben oder den Test erweitern. Und dann kann das die ganze Zeit natürlich so weitergehen. Genau.
Da sehe ich halt den Vorteil drin, dass die Testabdeckung halt verbessert wird, ne? Ja. Also in dem Moment, wenn du zum Beispiel eine Implementierung mir lieferst und mein Test quasi ausgehebelt wird, dass der grün läuft, aber eigentlich die Implementierung gar nicht macht, was sie soll, zeigt mir ja, dass ich es schlecht abgetestet habe. Ja. Oder einen schlechten Test geschrieben habe. Deswegen also
oder
diese Ping-Pong-Methode oder kein Vollständigen, genau, dass es halt einfach noch weitere Fälle gibt. Und dafür ist halt diese Ping-Pong-Methode eigentlich ganz cool, auf jeden Fall. Und kann man nur empfehlen, das mal auszuprobieren für Leute, die in Pairs arbeiten.
Ist auch ganz spaßig.
Ist spaßig, auf jeden Fall, ja. Ja, das ist so weit, wie wir als Pair arbeiten.
Genau.
Und würde ich sagen.
Ja, genau. Aber mir fällt noch eine kleine Anekdote ein, was mir mal beim Pairen passiert ist, sag ich mal. Das war irgendwie so in der Urlaubszeit und das war auch noch im Büro, also vor Corona. Weil wir ja gesagt haben, so okay, jeder hat so seine Tastatur und seine Maus und so. Und dann waren wir, glaube ich, so zu dritt im Büro. Waren nicht viele.
Deinem alten Team jetzt.
Genau. Waren nicht viele da. Und dann habe ich halt im Pair gearbeitet und der andere hat sozusagen hat gesingelt, wie wir es immer so schön genannt haben. Und dann war er irgendwie auf Klo und dann habe ich zu meinem Kollegen gesagt, ey, pass auf, ich nehme mir mal die drahtlose Maus und connecte die mit dem PC von dem anderen Kollegen, der alleine gearbeitet hat. Und dann haben wir halt so weitergearbeitet und so getan, so ja, so und so. Und mein Kollege sozusagen neben mir, mit dem ich gepairt habe, hat dann war sozusagen der Driver und ich der Navigator und habe dann einfach nur da gesessen, habe aber so ab und an mal rüber geguckt zu dem anderen Kollegen, der alleine gearbeitet hat und habe geguckt so, okay, der will jetzt irgendwas machen, saß so zwei Schreibtische weiter weg und dann hab ich immer so leicht die Maus bewegt und dann hat er mal so geguckt, so, hey, was ist denn jetzt los? Hat so unter seine Maus geguckt und dachte so, hey, was soll denn das? Hat Weitergabe, ich habe es so ein paar Mal gemacht, bis er irgendwann aufgestanden ist und zu uns rübergekommen ist und meint so, na, wie geht's? Und so, und ich so, Mensch, na, Tobi, was ist los? Und so, ach, nichts. Und ist dann irgendwann wieder zurück zum Platz gegangen und irgendwann konnten wir halt auch nicht mehr, mussten übelst loslassen. Also ich wusste, dass ihr das wart, deswegen ist das zu uns rüberkommen. Aber naja, du kannst natürlich auch so deine kleinen Späßchen machen.
Ja. Ja gut, das ist halt das Ding, ne, dass du bei so einer Pairstation halt wirklich zwei Tastaturen, zwei Mäuse da dran hast, ne, und halt dem anderen auch immer reinfunken kannst. Und ganz ehrlich, es verleitet extrem, wenn einer irgendwo raufklicken will, mal kurz die Maus zu bewegen, damit er immer daneben klickt. Das ist einfach zu witzig. Ja. Feiere ich auf jeden Fall auch richtig ab. Ja, nichtsdestotrotz ist es am Ende eine sehr produktive Methode, die wir nur befürworten können. Bei all dem Spaß trotzdem, ja. Und ja, dann würde ich sagen, lass uns doch die Podcast-Folge hier beenden. Ich denke, wir haben das jetzt mal ausreichend beleuchtet, das Thema Pair-Programming.
Ja, war gut.
Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, falls dir diese Folge gefallen hat, abonniere doch gerne diesen Podcast, lass ein Like da, folge uns doch auch auf unseren anderen Plattformen. Die Links findest du wie immer in den Shownotes. Und ansonsten würde ich sagen, wünschen wir noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, eure Coding Buddies.
Gemeinsam besser.